Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Viele wollen gern ein Buch schreiben, aber wie geht das eigentlich? Schreiben, einem Verlag schicken und dann wird's gedruckt, fertig. Ist das so? Die Wahrheit sieht tatsächlich ganz anders aus und in dieser Folge der Neurotainment Show erzähle ich dir, was eine Autorin oder ein Autor eigentlich tatsächlich für Aufgaben hat. Solltest du also selbst vorhaben, ein Buch zu schreiben und veröffentlichen zu wollen, dann solltest du hier auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleiben.
Herzlich willkommen zur Neurotainment Show, dem Podcast über Bücher, Filme und den Sinn des Lebens. Für alle, die Geschichten nicht nur lieben, sondern auch verstehen und vielleicht sogar selbst erzählen wollen. Moderiert von Autor und Filmemacher Andreas Z. Simon.
Spoiler, es sind ziemlich genau 14 Schritte, die ich aufgeschrieben habe zu deinem eigenen Buch. Und vor allem der letzte Punkt wird dich wahrscheinlich überraschen, der ist nämlich gar nicht zu unterschätzen. Aber bevor es jetzt losgeht, erst einmal ein bisschen
Werbung.
Bereits vor 3 Jahren erschien mein erster Roman. Die Zukunft in meiner Hand heißt er, ist beim Label Gulliver des Verlags Belz und Gelberg erschienen und für Kinder ab 10. Es ist eine moderne Zeitreisegeschichte über Social Media, soziale Wünsche und Ängste und bis heute habe ich kein Kind getroffen, dem das Buch nicht gefallen hätte. Jetzt wird, wenn diese Folge erscheint in 2 Monaten, mein 2. Roman für Kinder erscheinen. Der Zoo der unsichtbaren Tiere heißt das Buch, für Kinder ab 9. Und wie der Titel schon sagt, wird es diesmal sehr fantastisch. Die 10-jährige Suna erbt einen scheinbar leeren Zoo. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, bleibt es dabei nicht. Drachen, Yetis, Einhörner und ein sprechendes Eichhörnchen treten nun in Sunas Leben. Neben viel Fantasie und Humor geht es auch um Umweltschutz und Diversität in all seinen Formen. Wie du in dieser Folge noch erfahren wirst, ist die schwerste Aufgabe für mich als Autor, aus der großen Masse der erscheinenden Bücher herauszustechen. Und auch wichtig ist der Zeitpunkt, an dem ein Buch gekauft wird. Kaufst du es Monate oder sogar Jahre später, kann es sein, dass der Verlag das Buch längst als Misserfolg verbucht hat. Daher möchte ich dich hiermit um etwas bitten. Dieser Podcast ist kostenlos und soll das auch bleiben. Aber vielleicht hast du ja trotzdem Lust, mich ein bisschen zu unterstützen. Ich möchte dich bitten, der Zoo der unsichtbaren Tiere jetzt schon vorzubestellen. Das kannst du tun bei deiner Buchhandlung um die Ecke, aber natürlich auch bei jeder großen und kleinen Online-Buchhandlung, dem Autorenweltshop und selbstverständlich auch bei Amazon. Bestimmt hast du irgendwo in deiner Familie oder in deinem Freundes- und Bekanntenkreis ein Kind im Alter von 8, 9, 10 oder 11, dem du damit eine Freude machen kannst. Und du kannst auch sagen, hey, ich kenne den Autor, dem seinen Podcast höre ich immer. Wenn du magst, kannst du mir das Buch später auch zuschicken und ich unterschreibe es dir mit persönlicher Widmung. Kostenlos natürlich. Wie da der Ablauf ist, steht auf meiner Webseite. Den Link dazu und auch Links zum Vorbestellen des Buches findest du in der Beschreibung dieser Folge. Der Vorteil des Vorbestellens ist, dass dann im Juli, wenn das Buch wirklich erscheint, alle diese Verkäufe auf einmal gemeldet werden. Was natürlich viel auffälliger ist und schneller als Erfolg gewertet wird, als wenn die Buchverkäufe übers Jahr hinweg eintrudeln. Vielleicht brauchst du ja auch noch Weihnachtsgeschenke. Also mir tust du auf jeden Fall damit einen großen Gefallen. Danke.
Werbung Ende.
Schritt 1. Relativ klar, man muss erstmal eine Idee haben. Also Schritt 1 ist die Idee. Entweder fällt die Idee einfach so aus dir raus oder du hast sie davon geträumt oder was auch immer. Ist auch egal, wo die Idee herkommt. Was ich empfehlen kann dazu ist, dass man nicht einfach nur irgendeine Idee, weil ich meine, es gibt Ideen, gibt es natürlich wie Sand am Meer. Also wenn du an mir schüttelst, dann kommen andauernd Ideen raus. Wenn ich das alles umsetzen würde, da würde meine Lebenszeit gar nicht ausreichen. Deswegen versuche ich immer, eine Idee mir vorzunehmen, die auch irgendwo eine Begründung hat, warum sie jetzt gerade entstehen sollte. Warum man eben diese Idee jetzt gerade umsetzen sollte, das hilft auch nachher in der ganzen Vermarktung des Buches. Also was ich persönlich immer sehr gut fand, ist im Vorfeld schon zu wissen, für wen schreibe ich denn? Was ist meine Zielgruppe? Was gibt es vielleicht für Bücher in dieser Art schon vorher? Dann gehe ich erstmal in die Buchhandlung und kaufe mir ganz viele Bücher oder die Bücherei und leihe mir ganz viel aus, die vielleicht in die Richtung gehen von dem, was ich da vorhabe. Also das heißt, ich schaue auch erstmal, ob diese Idee, die ich da gerade habe, ob die überhaupt gewollt ist oder ob ich denke, dass sie gewollt sein könnte. Also ganz toll ist natürlich auch, wenn man schon vorher einen Kontakt mit dem Verlag haben kann. Dass man einfach schon mal in Kontakt tritt und sich mit einem Lektor oder mit einer Lektorin unterhält. Hier, ich hätte da folgende oder jene Idee. Wäre das vielleicht was für euch? Und dann ist man schon einfach sehr viel näher dran, auch das Ganze am Ende wirklich umsetzen zu dürfen. Und sehr viel realistischer, dass das am Ende auch wirklich ein Buch wird und nicht einfach nur eine sehr lange und aufwendige Schreibarbeit, die am Ende keiner haben will. Also das heißt, Idee haben, würde ich sagen, ist der ganz einfache Teil, aber die Idee auswählen, auf die man sich jetzt setzt, das ist, glaube ich, die erste ganz große Aufgabe eines jeden Autors oder einer jeden Autorin. Schritt 2, plotten. Ja, es gibt ganz viele Autoren da draußen, die plotten gar nicht, also auch sehr bekannte. Stephen King zum Beispiel behauptet, nicht plotten zu tun. Ich glaube auch, dass Haruki Murakami das nicht tut. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass Walter Mörs das nicht wirklich macht. Man merkt es manchmal diesen Büchern allerdings auch an, dass sie dann doch manchmal sehr ausschweifend sind, sehr viele Dinge erzählen, wo man sich jetzt wirklich fragt, hätte man das jetzt wirklich für diese Geschichte gebraucht? Bei ganz tollen Autorinnen ist es vielleicht auch egal, weil die einfach so toll schreiben, dass man alles von denen liest. Also auch gerne liest. Bei anderen Sachen, auch vor allem bei manchen Genres, da will man, glaube ich, auch einfach, dass das Ganze ein bisschen tighter ist, dass das wirklich jetzt auch auf den Punkt kommt, dass da keine unnötigen Worte geschrieben werden, die am Ende dann doch niemand lesen möchte. Also ich persönlich bin großer Freund vom Plotten. Ich glaube, das macht das Buch auf jeden Fall besser. Wer nicht weiß, was Plotten überhaupt ist, Plotten ist im Prinzip, sich vorher zu überlegen, was man jetzt eigentlich genau aufschreiben möchte. Also wirklich jeden Handlungsschritt vorher zu kennen. Was macht mein Protagonist? Was macht meine Protagonistin? Was passiert als nächstes? Ich persönlich mache das sehr, sehr genau sogar. Also genauer als wahrscheinlich die meisten. Also ich überlege mir wirklich schon, in welchem Kapitel was genau passiert dann da und was ist dann immer der Cliffhanger am Ende von jedem Kapitel. Denn idealerweise, ich lese dann so ein Kapitel und dann ist natürlich toll, wenn man dann irgendwie einfach aufhört, wenn jetzt ein Handlungsabschnitt beendet ist. Aber es ist natürlich noch viel besser, wenn man dann einfach schon merkt, wenn ich jetzt aber noch umblätter und vielleicht das nächste Kapitel auch noch lese, dann passiert nochmal was besonders Spannendes, weil das quasi schon in dem Kapitel davor schon angedeutet wird. Also ich arbeite da immer mit so Cliffhangern. Das ist gerade auch im Kinderbuchbereich sehr wichtig, weil da möchte man ja die Kinder dazu bringen, auf jeden Fall jetzt weiterzulesen. Das funktioniert aber genauso natürlich auch in jedem Krimi, in jedem Thriller oder Horrorbuch, das soll ja spannend sein. Und je genauer man sich das vorher überlegt hat alles, desto eher kann man dann nachher auch seine Leserschaft überraschen, zum Beispiel mit einer ganz tollen Wendung am Ende, wenn die einfach nur so von alleine irgendwie passiert und vorher überhaupt nicht irgendwie ordentlich angedeutet worden ist, dann merkt man halt ganz eindeutig, Da wusste der Autor, die Autorin nicht, worauf es eigentlich hinausgehen sollte. Also plotten, ich kann es nur empfehlen. Ich bin der Meinung, man sollte es tun. Es hilft einem auch einfach, auch gerade, wenn man vielleicht noch nicht so viele Bücher geschrieben hat, dass man einfach mal weiß, was mache ich denn da? Weil das ist auch letztendlich das, was man so, glaube ich, diese Schreibblockade nennt, ne? Also ich setze mich jetzt an meinen Rechner und möchte jetzt was schreiben und komme irgendwie nicht voran. Was bedeutet das denn, ich komme nicht voran? Das bedeutet, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich schreiben möchte. Deswegen trenne ich eigentlich diese zwei Vorgänge ganz stark. Es gibt einmal das Denken und dann gibt es das Schreiben. Und das Denken mache ich sehr ausführlich. Und wenn ich dann alles mal durchdacht habe, dann kann ich auch sehr einfach, auch relativ schnell schreiben. Außerdem hat das Plotten noch einen weiteren Vorteil, und zwar, man überlegt sich ja vorher, was man machen möchte. Das heißt, man schreibt im Prinzip im Vorfeld ein Exposé. Man schreibt seine Geschichte in Kurzform einfach schon mal auf. Das ist ein ganz toller Vorteil, weil spätestens am Ende, wenn man dann in Kontakt tritt mit dem Verlag, dann braucht man ein Exposé. Dann muss man sein Buch in 3-4 Seiten vorstellen. Und wenn man das nicht kann oder nicht hat zu diesem Zeitpunkt, dann muss man es dann schreiben. Und im Nachhinein von einem Buch, wo man nie wusste, was man da eigentlich schreibt und man hat es einfach nur so fließen lassen, im Nachhinein daraus ein Exposé zu gestalten, das dann auch wirklich direkt sich vermittelt, was das für ein Buch ist, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, also man macht sich sogar leichter, wenn man das im Vorfeld schon macht. Deswegen ist Plotten für mich ein ganz fester und sehr, sehr wichtiger Schritt 2. Den man nicht unterschätzen sollte. Und es gibt auch verschiedene Wege, wie man plotten kann übrigens. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so ganz vielen Leuten klar. Also ja, es ist natürlich Denken, aber irgendwann fängt man ja an, seine Gedanken eben auch aufzuschreiben und dann so etwas wie eine Art Exposé am Ende entstehen zu lassen. Man kennt das, glaube ich, so ein bisschen, das ist gerade auch so im Drehbuchbereich sehr üblich, indem man mit so Karten arbeitet, also mit kleinen Karten, wo man einzelne Szenen aufschreibt und die kann man dann auf den Tisch legen, die also einzelne Aktionen, was soll passieren, und dann kann man das auch hin und her schieben und die Reihenfolge nochmal ändern, vielleicht soll doch erst der Unfall passieren und dann die Liebesbegegnung oder. Ich habe das tatsächlich hier so in meinem Heimbüro an der Wand, eine Möglichkeit, so kleine Zettel anzupinnen, also eine Pinnwand, mit denen ich dann spielen kann. Wenn ich ganz ehrlich bin, benutze ich das mittlerweile nicht mehr. Das ist eine Möglichkeit, wenn man sehr analog vorgehen möchte, kann man das so machen. Es gibt auch ganz viele Schreibsoftware da draußen, die speziell Möglichkeiten zum Plotten bieten, wo man auch quasi so ganze Landschaften basteln kann, wo man dann auch in der Rechercheinformationen an den einzelnen Teilen quasi mit anpinnt. Das kann man sehr ausführlich machen. Ich benutze mittlerweile, wenn überhaupt, dann die App Freeform, das ist eine kostenlose App für alle Apple-Nutzer. Das sieht auch aus wie so Karteikarten, da kann man sich quasi so kleine Karteikarten selbst malen und die dann auch in der Gegend rumschieben. Das ist eine Möglichkeit, oder ganz oft mache ich einfach nur ganz blöd mir mit Pages eine Liste und schreibe dann auf 1, 2, 3, 4, 5, wie ein Drehbuch im Prinzip. Was sind die einzelnen Handlungsabschnitte? Was muss da passieren? Und dann schiebe ich die halt einfach so ein bisschen hin und her. Also im Prinzip, das kann man machen, wie man möchte. Es gibt da wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ich möchte auf jeden Fall nur empfehlen, es zu tun. Und schon sind wir bei dem Schritt, über den sich wahrscheinlich jetzt niemand hier wundern wird, das eigentliche Schreiben. Ja, das muss natürlich gemacht werden. Wenn man dann jetzt alles durchdacht hat, dann muss das Ganze zu Papier gebracht werden. Gibt es 1000 Möglichkeiten. Schreiben kann man, wie ihr wahrscheinlich alle da draußen wisst, auch mit der Hand. Man kann mit einer alten Schreibmaschine schreiben, du kannst es am Computer schreiben, du kannst einfach eine Word-Datei öffnen und tippst das darunter. Ich benutze zum Beispiel teilweise einen Remarkable, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist jetzt unbezahlte Werbung, das ist einfach wie so ein E-Book-Reader, auf den man auch schreiben kann. und also wirklich mit einem Stift auch oder mit einer angehängten Tastatur, dann muss ich nicht meinen Laptop immer mithaben. Das habe ich manchmal so im Urlaub, ist das ein bisschen einfacher, eben dieses leichtere, sehr akkuschonende Gerät rauszuziehen und einfach mal irgendwo was zu schreiben oder auch im Zug oder was weiß ich, damit man einfach so diese Phasen mal auch nutzt. Und wenn es nur eine Szene ist oder sowas, die man dann irgendwie schreibt, also ich finde das ganz gut, da nicht immer so an meinen Hauptcomputer gebunden zu sein. Das meiste allerdings schreibe ich tatsächlich, ich persönlich, am Computer. Da gibt es auch ganz viele Schreibsoftware-Programme, die einen dabei unterstützen können. Das kann einem jetzt an dieser Stelle eigentlich egal sein, weil mein Tipp wäre erstmal schreiben, also dass man es erstmal überhaupt zu Papier bringt. Ganz viele Leute korrigieren direkt, also die schreiben dann immer eine Seite überarbeiten die am nächsten Tag erstmal. Und mein Tipp wäre, macht das nicht. Einfach schreiben. Erstmal das ganze Buch fertig kriegen. Egal wie gut oder wie schlecht das an diesem Punkt ist. Überarbeiten kann man später noch, aber dass man einfach mal erstmal das ganze Ding irgendwie zu Papier bekommt. Das wäre mein ganz großer Tipp. Da kommt man einfach am Ende dann doch weiter mit. Was ich ganz gut finde, ist, wenn meine Schreibsoftware, die ich benutze, da gibt es ganz viele Funktionen. Also man kann dann alles ausblenden, dass man auch währenddessen keine E-Mails bekommen kann und keine Nachrichten kriegt und keine Ahnung, da ein ruhiges Hintergrundbild hat. Das ist zum Beispiel eine Funktion, die vielleicht viele Leute gut finden können. Was ich tatsächlich benutze, ist, ich benutze die Software Papyrus. Das ist mit so die bekannteste Schreibsoftware da draußen. Da kann ich einstellen, wie viel ich jeden Tag schreiben möchte. Also sobald ich das Programm öffne, läuft da quasi ein Countdown mit entweder Wörtern oder mit Zeichen oder was auch immer ich da einstellen kann und möchte. Dann habe ich da so ein bisschen eine Art, ich sag mal, eine Gamification drin. Dann macht es ein bisschen Spaß. Ich weiß jetzt einfach, ich muss mindestens so und so viel Wörter zu Papier bringen. Und wenn ich das geschafft habe, dann ist gut. Und dann sehe ich dann auch, yeah, gibt es so ein kleines Feuerwerk. Das habe ich heute geschafft. Dann kann ich natürlich trotzdem weiterschreiben, wenn ich jetzt gerade noch im Flow bin. Dann sehe ich vielleicht, ich habe heute das, was ich heute vorhatte, sogar verdoppelt. Dann kann ich mit einem sehr guten Gefühl in den Tag starten. Also so ist es bei mir. Das ist der Vorteil mit eben solchen Schreibsoftware-Geschichten, wenn man mit denen arbeitet. Die kosten natürlich alle irgendwie ein Geld. Aber das kann man sich überlegen, ob sich das für einen lohnt. Das ist dann eigentlich auch der Hauptteil und wahrscheinlich das, was von allem am längsten dauert, das eigentliche Schreiben. Und natürlich, wenn ihr das jetzt so macht, wie ich das gerade empfohlen habe, nämlich einfach erstmal alles runterzuschreiben, dann ist natürlich Schritt 4 das Überarbeiten. Anschließend muss man sich das Ganze nochmal durchlesen, da kommt man nicht drum herum. Und einfach mal gucken, was habe ich denn da jetzt alles geschrieben? Also bei mir ist das wirklich so, ich habe auch ganz oft Platzhalter an Namen oder sowas. Im ersten Moment will ich mich davon nicht abhalten lassen, mir zu überlegen, wie eine Figur heißt, sondern ich möchte jetzt einfach erstmal weiterschreiben. Eben wie gesagt, erstmal so schnell wie es geht, wirklich das Hauptding zu Papier bringen. Und da ist es einfach so, da entstehen ganz viele Fehler, das sind ganz viele Ungereimtheiten, das stimmt manchmal hinten und vorne nicht. Und da muss man das ganze Ding überarbeiten. Auch da bei diesem Überarbeitungsvorgang kann eine Schreibsoftware sehr helfen. Beispiel jetzt wieder Papyrus, was ich an dieser Stelle dann auch verwende. Und da wird die Schreibsoftware sogar noch mal wichtiger als beim eigentlichen Schreiben. Da kann man sich zum Beispiel anzeigen lassen, ob man ganz viele Wortdoppelungen drin hat. Wenn man ständig das gleiche Wort nacheinander benutzt hat in einem gleichen Satz oder in allen Sätzen immer wieder das gleiche Wort drin hat. Oder auch Füllwörter, die man vielleicht nicht braucht, die werden einem dann da angestrichen. Da kann man überdenken, möchte ich dieses Füllwort jetzt wirklich da drin haben oder bräuchte ich das vielleicht jetzt auch gar nicht. Das geht da alles, auch Grammatikfehler zum Beispiel werden dann dort erkannt, also dann über ein reines Korrektorat hinaus, also nicht einfach nur, wenn ich mich vertippt habe, sondern eben auch solche anderen Sachen. Bei Papyrus kann man sich zum Beispiel auch anzeigen lassen, wie lesbar ein Abschnitt ist. Das wird dann unterschiedlich eingefärbt. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Abschnitt habe mit ganz vielen Schachtelsätzen, dann wird er als wahrscheinlich schwer lesbar eingestuft. Dann kann ich nochmal überlegen, möchte ich das so? Also vielleicht, wenn ich jetzt gerade auch einen wissenschaftlichen Text schreibe, dann will ich das wahrscheinlich so. Wenn ich aber jetzt vielleicht etwas doch leichter Zugängliches lesen möchte, kann ich nochmal überlegen, ob der Absatz denn eigentlich wirklich gut formuliert ist oder ob ich dann nochmal drüber gehen möchte. Also die eigene Überarbeitung ist auf jeden Fall der ganz wichtige vierte Schritt. Den sollte man nicht überspringen. Und bis hierhin hast du alle Sachen alleine gemacht, aber jetzt kommt ein Schritt, wo du dir auch Hilfe von außen dazu ziehen kannst, vielleicht sogar solltest. Das Thema Testleser oder Testleserinnen. Einfach mal das Manuskript, so nennt man dieses noch unfertige, noch nicht gedruckte Buch, das einfach mal jemanden in die Hand drücken und sagen, lies doch mal, sag doch mal, was du davon hältst. Idealerweise natürlich Leute vielleicht auch aus deiner Zielgruppe. Natürlich dürfen es auch Freunde und Bekannte sein. Da muss man sich sehr genau überlegen, wem man das geben möchte. Idealerweise natürlich ein Mensch, der etwas mit diesem Buch auf jeden Fall in irgendeiner Form auch anfangen kann. Und jemand, der dir nicht einfach nur sagt, wie toll du bist, weil es halt eben dein bester Freund ist. Das wäre vielleicht dann doch zu einfach und das hilft dir ja auch am Ende nichts. Also es gibt ja später dann auch noch ganz viele Phasen, wo auch vor allem der Verlag dann eben das Buch liest und da passieren ja auch noch ganz viele Dinge. Aber gerade auch jetzt bei meinem allerersten Buch habe ich das ganz stark gemacht, aber auch jetzt bei dem nächsten, bei dem Zoo der unsichtbaren Tiere, habe ich dann auch sehr junge TestleserInnen, in dem Fall zwei Mädels zum Beispiel gehabt, die das mit ihrem Papa gelesen haben und dann, gibt es einfach ganz wichtige Hinweise vielleicht, dass es an der Stelle vielleicht doch nicht so spannend ist, wie ich gedacht habe oder vielleicht hier ein bisschen verwirrend ist. Vielleicht habe ich Wörter benutzt, wo es ganz gut wäre, wenn man sie vielleicht doch nochmal erklärt, weil es irgendwelche Fachbegriffe sind oder. Das sind so Sachen, die können dann vielleicht von außen kommen. Da sollte man sich nicht komplett von irritieren lassen. Nicht jeder Testleser ist auch gut. Ja, muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber wenn, sage ich mal, auch vielleicht verschiedene Stimmen an der gleichen Stelle im Buch ebenfalls Anmerkungen haben, dann kann man natürlich schon mal ganz selbstkritisch überlegen, ob da nicht was dran ist. Und diese Dinger, die müssen dann natürlich auch eingearbeitet werden, das, was man dann davon gerne umsetzen möchte. Also das heißt, das ist dann quasi die zweite Korrekturphase, die man auch immer noch selbst macht. Und das ist, dann würde ich sagen, der fünfte Schritt. Schritt 6. Jetzt würde man sagen, das Buch ist ja eigentlich schon fertig, weil ich habe es ja schon geschrieben, ich habe es auch schon überarbeitet. Da ist es. Ja, ich habe jedes Wort vor mir liegen. So, aber nun muss das Ganze ja an den Verlag. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du einen Verlag auch schon hast. Also du weißt schon, wer das jetzt kriegen soll. Dann ist es eigentlich immer so, dass der Verlag noch mehr braucht am Ende als einfach nur das Buch selbst. Zum Beispiel hätte er gerne eine Biografie von dir. Das heißt, das musst du schon mal vorbereitet haben. Auch toll ist es, so einen kleinen Pitchsatz zu haben, einen Pitchsatz. Also das heißt, sowas, was man üblicherweise auf einen Klappentext zum Beispiel schreiben würde. Also einfach mal 2, 3 Sätze, die erzählen, warum das jetzt ein spannendes Buch ist. Das kann man immer überall vorne dran setzen. Einfach kurz, worum geht's? Ja, in 3 Sätzen. Das muss man natürlich auch erstmal erarbeiten und sich überlegen, was ist das? Ja, wie möchte ich die Leute catchen und von meiner Idee überzeugen? Man muss sich auch überlegen, was für ein Genre ist es? Das wird auch der Verlag wissen wollen. Was ist das überhaupt? Ja, ist das jetzt ein klassischer Whodunit-Krimi oder ist das eher ein Thriller? Oder das sollte man sich einfach auch mal selbst überlegen. Oder ist es ein Crossover aus verschiedenen Genres? Gibt es vielleicht vergleichbare Bücher? Auch das hilft nachher einem Verlag, das einzuordnen, was das denn ist. Ja, ich würde es vergleichen mit dem oder mit dem. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, sich darüber auch schon Gedanken zu machen und das quasi auch dann mit in dieses Anschreiben oder mit in das Exposé zu legen. Und dann natürlich das Exposé selbst. Das ist dann die Beschreibung der kompletten Handlung, des kompletten Buches. Einschließlich des Endes, also da wird jetzt nicht irgendwie vor dem Cliffhanger, vor dem Ende aufgehört, sondern da muss wirklich alles rein. Das ist dann das klassische Exposé. Das muss ich natürlich auch dann so vorbereiten, wenn ich das nicht schon im Vorlauf im Rahmen meiner Plotarbeit schon längst gemacht habe, dann muss ich es spätestens jetzt machen und auch so formulieren, dass sich auch das schon spannend liest, diese 2-3 Seiten, die ich denn dann da geschrieben habe. Und all das zusammen mit dem fertigen und überarbeiteten Manuskript oder aber auch nur einer Leseprobe. Manche Verlage wollen auch gar nicht erst das ganze Buch lesen, sondern erstmal nur so die ersten 30 Seiten oder irgend sowas. Dann genau, bereite ich das alles vor und verschicke das als Word-Datei im Übrigen, weil die meisten Verlage wollen das als Word-Datei haben. Und dann geht das zum Verlag. Aber all diese kleinen Schritte gehören eben auch dazu. Und jetzt gehen wir mal davon aus, der Verlag findet das Buch jetzt ganz toll. Also vielleicht hast du es ja auch über eine Agentur eingereicht, das ist allerdings nochmal ein ganz anderes Thema, das würde ich jetzt an dieser Stelle aussparen. Also, aber wir gehen mal davon aus, der Verlag möchte dein Buch jetzt, dann musst du natürlich trotzdem mit deinem Verlag auch noch über den Vertrag sprechen, denn dann wirst du einen Buchvertrag erhalten und kannst dann natürlich jetzt auch nochmal gucken, gefallen dir die Konditionen. In der Regel ist es so, dass du an Einnahmen beteiligt wirst. Das heißt, du bekommst einen gewissen Prozentsatz davon, was beim bei einem verkauften Buch eben für Einnahmen generiert werden. Und davon bekommst du gewisse Prozente ab. Und bei größeren Verlagen bekommst du auch einen Vorschuss, der dann eben später verrechnet wird mit den späteren Buchverkäufen. Kleinere Verlage können sich das meistens gar nicht leisten, da wirst du einfach nur am Erfolg beteiligt und ob es den gibt, das sehen wir dann. Wie auch immer, da gibt es einige Dinge, die musst du dir einfach überlegen. Das betrifft dann auch etwaige Verfilmungsrechte oder Hörbuchrechte, werden die auch an den Verlag übertragen oder nicht? Was passiert denn, wenn das Buch mal irgendwann nicht mehr erhältlich ist, weil es vielleicht gar nicht so erfolgreich war und jetzt der Verlag keine Lust hat, das weiter zu drucken? Kriegst du dann die Rechte zurück und. Das sind alles Dinge, die musst du eben dir durchlesen und mit deinem Verlag besprechen. Da kommt man nicht drum rum. Spätestens jetzt sollte es aber doch wirklich fertig sein. Ja, jetzt ist ja wirklich alles gemacht. Aber nein, wir haben erst Halbzeit. Kommen wir zu Schritt 8. Denn wenn der Verlag jetzt sagt, das Ding, was wollen wir jetzt rausbringen, dann kommt das irgendwann, dein Manuskript, zurück vom Korrektorat und Lektorat. Für die Leute, die es nicht wissen, das sind zwei verschiedene Dinge. Korrektorat bedeutet, da wird nach Rechtschreibfehlern geprüft. Da hast du nicht allzu viel zu tun. Da gibt es wenig Diskussion darüber, wie man Dinge schreibt. Und das andere ist das Lektorat. Das Lektorat findet dann zum Beispiel auch inhaltliche Fehler, die du vielleicht gemacht hast. Ja, die Figur ist gerade mit einem Regenmantel aus der Tür herausgegangen, kommt aber ohne Regenmantel zur Tür wieder herein. Irgendwie sowas. Das kann es sein. Vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen komplexer. Es sind allerdings auch sprachliche Anmerkungen. Es kann sein, dass auch da vielleicht etwas zu kompliziert formuliert erscheint oder. In meinem Beispiel jetzt bei der Zoo der unsichtbaren Tiere beispielsweise habe ich an dieser Stelle auch mit dem Verlag ganz viel über Namen geredet. Die fanden manchmal meine Namen nicht so gut, die einzelnen Charaktere hatten. Dann haben wir darüber diskutiert, ob man die nicht vielleicht anders nennen könnte. Auch solche Sachen können da jetzt passieren. Ich meine, der Verlag ist quasi der Auftraggeber. Der Verlag bezahlt alles, was da jetzt so passiert, die ganzen Druckkosten, die Werbekosten und so weiter und so weiter. Und eben auch dieses Lektorat. Und da kann es natürlich sein, dass es jetzt ganz, ganz, ganz viele Anmerkungen gibt. Also man kann davon ausgehen, so geht es dann nicht nur mir, sondern den meisten meiner KollegInnen auch, dass so ein Manuskript dann vom Verlag zurückkommt mit sehr, 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 sehr vielen Anmerkungen. Und da muss man ein bisschen Geduld mitbringen und ein bisschen Kooperationsbereitschaft auch zeigen. Sonst kommt man sich natürlich einfach nur in die Haare. Also wenn du jetzt davon ausgehst, dass dein Buch wirklich 1:1, exakt so, wie du es geschrieben hast, unbedingt gedruckt werden muss, dann bist du bei einem Verlag wahrscheinlich falsch. Dann musst du das im Self-Publishing rausbringen. Dann musst du dich einfach selbst um alles kümmern. Ich glaube nicht, dass irgendein Verlag bereit sein wird, vollkommen ohne da eingreifen zu wollen, das Buch einfach so rauszubringen. Genau, so funktioniert das da in der Regel nicht. Man darf sich aber auch nicht davon erschrecken lassen. Das ist ganz normal, dass so ein Manuskript mit ganz vielen Anmerkungen zurückkommt. Das heißt nicht, dass das schlecht ist. Und das ist auch der Grund, warum die Verlage das meistens als Word-Datei haben wollen, weil das einfach mit diesen Anmerkungen innerhalb einer Word-Datei relativ gut funktioniert, dass man dann auf diese Anmerkungen ja auch antworten kann. Teilweise sind das dann ganze Dialoge, die sich quasi zwischen Lektorat und dem Autor oder der Autorin entspinnen, dass man da hin und her Ping-Pong-mäßig über eine Sache redet. Da wird es manchmal unübersichtlich, wenn man das in einer anderen Software macht, die das dann gar nicht mehr so richtig darstellen kann. Deswegen an dieser Stelle ist einfach Word irgendwie so das Ding, womit eben alle arbeiten. Und auch wenn ich gar kein so großer Fan von Word bin, habe ich mir das einfach aus genau diesem Grund dann eben doch zugelegt, weil das an dieser Stelle nämlich tatsächlich sehr viel reibungsloser funktioniert als mit irgendeiner Software, die vielleicht in Word umwandeln kann, aber dann doch die Anmerkung nicht richtig ausspielt und so weiter. Das ist relativ tricky. Genau, da man kann aber natürlich auch sagen an einer Stelle, hey, das sehe ich jetzt so nicht, aus dem und dem Grund wäre es mir sehr wichtig, dass das jetzt so bleibt, wie ich das ursprünglich geschrieben habe. Also ich habe es jetzt zumindest noch nicht erlebt, dass da die Herren und Damen vom Lektorat da vollkommen uneinsichtig sind. Wenn man Begründungen hat, warum man manche Dinge so macht, wie man sie eben macht, dann sollte das schon gut gehen. Und manchmal kann es ja auch sein, dass einem gerade eben dieser Außenblick, dieser professionelle Außenblick, also anders als die TestleserInnen, von denen wir schon geredet haben, hier sind ja Profis jetzt am Werk, die schon durchaus auch eine Ahnung haben, was vielleicht jetzt gut funktionieren würde an der Stelle, auch was eine Formulierung betrifft. Und wenn da eine Anmerkung kommt, dann sollte man zumindest mal sich selbst auch mal hinterfragen können. Schritt 9. Ist also relativ klar, weitere Lektoratsrunden. Ja, hier braucht es Geduld. Das Gute daran ist, es wird immer weniger. Also man kann davon ausgehen, dass es von Runde zu Runde weniger Anmerkungen im Lektorat gibt. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass wir dann aber trotzdem nochmal, dann haben es auch andere Leute im Verlag gelesen, bei der Zoo der unsichtbaren Tiere. Und der Verlag hat sich dann einen besseren Anfang gewünscht. So, was ich tatsächlich mir aber auch zu Herzen genommen habe, weil ich möchte ja auch, dass das Buch gut funktioniert. Und wenn die Experten aus dem Marketing jetzt sagen, ach, das wäre doch gut, wenn das noch ein bisschen catchiger beginnt, dann haben die wahrscheinlich recht. Und ich finde, das haben sie auch. Ich habe tatsächlich das allererste Kapitel, was ohnehin das kürzeste Kapitel des gesamten Buches ist, gerade nochmal neu geschrieben an dieser Stelle. Und das hat auch wirklich der Sache sehr geholfen, muss man sagen. Das ist definitiv jetzt der bessere Anfang für dieses Buch. Also das heißt, da muss man auf jeden Fall ein bisschen Geduld mitbringen. Es gibt nicht nur eine Lektoratsrunde, sondern in der Regel mehrere. Deswegen ist das jetzt hier unser Schritt 9. Schritt 10 hat man es jetzt endlich geschafft und das Buch ist soweit überarbeitet. Dann gibt es immer noch ein paar kleine Dinge, die der Verlag wahrscheinlich von dir möchte. Er möchte zum Beispiel wahrscheinlich eine Kurzbiografie von dir, einfach so ein paar Sätze über dich, was man dann auch an geeigneter Stelle im Programmheft oder wo auch immer mit abdrucken kann. Wer ist dieser Mensch eigentlich, der dieses Buch geschrieben hat? Also eine kleine Kurzbio, die kann man dann schon mal vorbereiten und auch dem Verlag schicken. Ganz oft wird auch ein Autorenporträt gebraucht, also ein Foto von dir. Auch da gibt es dann Vorgaben oder Wünsche des Verlages. Das kann also ein privates Foto sein oder du kannst ein Fotoshooting extra dafür machen. Ich habe tatsächlich damals eins machen lassen. Und genau, das wird auf jeden Fall auch gebraucht, auch für die Werbung und für überhaupt alles. Also ein Autorenporträt. Genau, wenn es wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel, weil es eben ein Roman für Kinder ist, auch Illustrationen in dem Buch gibt, dann wurde ich zum Beispiel auch gebeten, auch einfach mal aufzuschreiben, wie meine ganzen Figuren denn aussehen. Weil eventuell habe ich das teilweise in dem Buch gar nicht ganz so genau beschrieben. Wäre ja aber trotzdem gut, da ein paar Stichpunkte auch an den Illustrator oder an die Illustratorin zu geben, damit das dann auch einigermaßen dem entspricht, was ich mir da so eigentlich vorgestellt habe. Also da gibt es dann tatsächlich von mir auch einfach eine Liste, wo ich das genau aufzähle, was ich denke, was dieser Mensch dann darüber wissen muss. Also auch das sind einfach so Sachen, die man nach dem eigentlich schon fertigen Buch immer nochmal irgendwie vorbereiten und an den Verlag geben muss. Schritt 11. Da gibt es ein paar Sachen, die müssen nicht passieren, die können aber passieren. Zum Beispiel kann es sein, dass dein Verlag dir erlaubt, ein Nachwort zu schreiben oder eine Widmung oder Danksagung oder sowas. Das ist nicht in jedem Buch auch angebracht und auch nicht unbedingt gewollt. Also in meinen Bilderbüchern beispielsweise, die ich getextet habe, da gibt es das einfach nicht. In meinen Romanen hingegen schon. Das schreibt man in der Regel am Schluss, weil man weiß ja im Vorfeld noch nicht, wem man vielleicht am Ende danken möchte. Vielleicht möchte man ja auch Leuten aus dem Verlag danken, aus dem Lektorat. Und deswegen wird das quasi erst ganz zum Schluss geschrieben, wenn man überhaupt weiß, ob der Verlag das jetzt in Ordnung findet, dass es so etwas da gibt. Das gehört ja nicht unbedingt in jedes Buch. Also das kann sein, dass das an dieser Stelle auch noch gewünscht ist. Und dann muss das eben genau eben alle Schritte durchlaufen, die wir jetzt auch da schon hatten. Auch wenn es sich natürlich nur um ein paar Sätze vielleicht handelt. Was aber auch an dieser Stelle irgendwann diskutiert wird, ist der Titel. Denn auch da ist es so, wenn du bei einem Verlag veröffentlichst, dann möchte der Verlag entscheiden, wie dieses Buch denn heißen soll. Vielleicht hast du natürlich einen ganz genialen Titel schon von Anfang an dir überlegt und der wird dann einfach übernommen. Das ist möglich. Ganz oft wird aber sehr lange darüber geredet. In meinem Fall ist es immer so, dass ich eigentlich bei jedem bis jetzt von mir veröffentlichten Buch eine ganze DIN A4-Seite mit Titelvorschlägen geschickt habe. Also wirklich alles, was mir dazu einfällt, was ich selbst irgendwie okay und passend und irgendwie spannend und catchy oder irgendwie fand, habe ich einfach ganz viel Brainstorming quasi zum Verlag geschickt. Und in der Regel haben sich dann die Verlage da etwas ausgesucht. Und genau. Das wird dann aber halt diskutiert. Natürlich kannst du, wenn der Verlag jetzt sagt, das Buch soll aber so oder so heißen, kannst du da einschreiten und kannst sagen, ja, das geht aber gar nicht. Ja, aber da musst du schon eine Begründung auch abliefern, warum das jetzt wirklich mit deiner Schreiberkarriere nicht vereinbar ist oder so. Also meistens wollen sie ja vor allem einen Titel generieren, der so funktioniert, dass er auch auf dem Markt funktioniert, dass die Leute eben dieses Buch kaufen. Und da ist es ihnen schon sehr wichtig, dass sie da letztendlich auch das letzte Wort haben. Schritt 12 ist dann auch gar nicht mal so unähnlich zu Schritt 11, denn irgendwann gibt es ja auch ein Cover. Auch das wirst du dann wahrscheinlich irgendwann geschickt bekommen. Schau mal, so soll das Ding jetzt aussehen. Und auch da wird man nicht wollen, dass du das selbst malst. Das wird sich der Verlag nicht nehmen lassen, da seine eigenen Experten zu beauftragen. Und du kriegst es im Prinzip nur zur Ansicht. Auch hier kannst du natürlich eingreifen, wenn du sagst, das geht gar nicht, ja, das ist eine absolute Katastrophe, das geht gegen alle meine Werte oder. Aber natürlich solltest du vorher überlegen, ob es nicht vielleicht tatsächlich Sinn macht, dass das Buch eben genau so aussieht, wie der Verlag es da gerade vorschlägt, weil da ja eben die Experten auch zusammensitzen und hoffentlich sich was ganz Tolles dabei gedacht haben. Also das passiert. Im Falle eines Kinderbuches, wie bei mir, der Zoo der unsichtbaren Tiere, gibt es natürlich auch noch Illustrationen im Buch selbst. Auch die bekomme ich dann geschickt und kann dann meine Anmerkungen dazu sagen. Kann zum Beispiel sagen, die eine Figur sieht überhaupt nicht so aus, wie ich das beschrieben habe an einer anderen Stelle im Buch oder. Dann muss man da einfach nochmal gucken, ändern wir jetzt den Text oder ändern wir jetzt die Zeichnung. Und das muss natürlich alles stimmig sein. Also da verschieben sich jetzt die Rollen, dann bist du jetzt an der Stelle nicht mehr der, der die Anmerkung bekommt, sondern derjenige, der die Anmerkung schreibt. Und ob das dann umgesetzt wird, natürlich ist dann an dieser Stelle auch wieder Verlagssache. Aber das ist auf jeden Fall jetzt hier deine Aufgabe, da dich auch nochmal einzubringen und das ganze Werk rund zu machen. Schritt 13, jetzt haben wir es gleich geschafft, ist die Druckfahne, die dann irgendwann zugeschickt wird. Was ist denn eine Druckfahne? Das klingt jetzt so, als würde da jemand schon quasi die Fahne schwingen, weil dein Buch bald erscheint. So ähnlich. Das ist im Prinzip das Dokument, was dann eben an die Druckerei geschickt wird, damit das Buch wirklich exakt so dann auch gedruckt wird. Und das kann sein, dass es da aus dem Buchsatz noch ein paar Anmerkungen gibt. Also Buchsatz ist das, wer quasi sagt, welcher Schrifttyp und wie groß die einzelnen Buchstaben und so weiter. Gibt es Kapitelüberschriften, schreiben wir unten eine Seitenzahl hin. Wie groß ist überhaupt die Seite? Wie viele Buchstaben passen denn auf eine Seite? Wie weit ist die Einrückung links, rechts, oben und unten? Und so, das macht alles ein Mensch, der den sogenannten Buchsatz macht. Und das wird dann eben fertig gemacht und das bekommst du dann zugeschickt. Da kannst du nochmal einmal das komplett dir als PDF-Datei in der Regel durchlesen, anschauen. Da sind dann auch, falls es Illustrationen gibt, diese dann bereits enthalten. Da kann es auch mal sein, dass es nochmal einen Wunsch gibt. Guck mal, das sieht doof aus, wenn da eine Zeile dann jetzt hier bei der Schriftgröße, die wir da jetzt nochmal ausgesucht haben, nur ein Wort in der letzten Zeile steht oder sowas oder dann nur ein Wort auf der nächsten Seite oder sowas dahin rutscht. Das sieht manchmal blöd aus dann im Druck. Dann wirst du gefragt, ist es möglich, dass du dir hier vielleicht noch ein Wort überlegst, dass wir hier nicht nur ein Wort, sondern zwei Wörter stehen haben oder andersrum kannst du vielleicht ein Wort streichen, damit dieses Wort eben nicht auf die nächste Seite rutscht. Da passieren noch so ganz kleine Anpassungen. Und du hast natürlich auch nochmal die Chance, einfach drüber zu lesen und nochmal zu gucken, ob du nicht doch noch irgendwo einen Fehler entdeckst, den am Ende gar keiner gesehen hat. Das kriegst du auf jeden Fall als Autor oder als Autorin deines Werkes da nochmal zugeschickt und kannst und sollst dann auch nochmal dein finales Go der ganzen Sache geben. Das ist dann der Schritt 13 und damit eigentlich auch schon der letzte, zumindest der letzte bis zur Veröffentlichung deines Buches. Schritt 14 aber und der letzte Schritt jetzt hier in meiner Aufzählung in dieser sehr ungewöhnlichen Andreas labert sich tot Podcast-Folge der Neurotainment-Show Werbung. Es ist einfach unerlässlich, dass du als Autor in dein eigenes Buch auch bewirbst. Bist du bei einem kleinen Verlag, kannst du ganz stark davon ausgehen, dass dieser Verlag sowieso nichts an Werbung tut oder auch tun kann oder so gut wie nichts. Ja? Ist es ein großer Verlag und du bist aber noch kein großer Name, musst du auch damit rechnen, dass dein Buch nicht großartig beworben wird. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als ganz viel am Ende doch eben selbst zu machen. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, da ganz viel sich auch schon zu überlegen, was kann ich machen? Kann ich die Regionalpresse anschreiben? Kann ich meine Social-Media-Kanäle nutzen? Und das ist nicht so einfach, aber du möchtest ja auch, dass dein Buch tatsächlich gesehen wird, dass es auch gelesen wird, nicht nur, dass du es geschrieben hast. Idealerweise verkauft sich es ja auch ein paar Mal mehr, dann freut sich nämlich auch der Verlag, weil nur dann möchte der auch von dir ein weiteres Buch haben. Sonst kann das natürlich an dieser Stelle auch vorbei sein. Und es gibt da so, das ist nicht wissenschaftlich erhoben, aber das ist so eine einfach mal so ein Bild, was man sich, glaube ich, selbst auch im Kopf mal klar machen kann. Das ist so die 100er-Regel, würde ich es nennen. Du kannst davon ausgehen, wenn du beispielsweise einen Post machst, du machst bei Instagram, schreibst du, hallo, ich habe mein Buch gerade veröffentlicht, das ist mein Buch und dann machst du so ein Foto von dir mit dem Buch in der Hand und so und das postest du jetzt raus und du hast jetzt 300 Follower, ja, 300 Menschen oder sagen wir so noch nicht mal sagen wir mal, 300 Menschen haben diesen Post gesehen. Ist ja eigentlich egal, wie viele Follower du hast, weil wichtig ist ja, wer hat sich diesen Post auch tatsächlich angeguckt? Wer hat das gesehen, dass du da mit deinem eigenen Buch in der Hand auf diesem Foto zu sehen bist? Kannst du davon ausgehen, von diesen 100 Leuten wird es wie viele Bestellungen von diesem Buch geben? Wie viele werden danach in den Buchhandel rennen und dieses Buch kaufen? Man sagt, die 100er-Regel ist ein Mensch. Also das heißt, 100 Menschen sehen dein Buch, ein Mensch kauft dein Buch. Und wenn du das runterbrichst, dann kannst du auch tatsächlich mit einer ganz beträchtlichen Followerzahl, was jetzt Social Media betrifft zum Beispiel, davon ausgehen, da passiert nicht so viel. Das mag ein bisschen besser aussehen, wenn du deinen Freunden und Bekannten Bescheid sagst, hey, ich habe ein Buch geschrieben, da wird jetzt vielleicht nicht jeder Hundertste tatsächlich nur dieses Buch kaufen, aber trotzdem auch nicht jeder oder jede. Und davon musst du einfach ausgehen. Also das heißt, man muss bewerben, so schlimm es auch immer ist, bis zum Umfallen. Und hier schließt sich natürlich auch der Kreis zur Werbung am Anfang von dieser Folge, weil ich natürlich auch versuche, diesen 100er-Schnitt, wenn nur jeder 100. Von meinen Podcast-HörerInnen da draußen dieses Buch jetzt vorbestellt, dann werden das nicht sehr viele sein am Ende. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ich jetzt das so eindringlich dich gebeten habe, darum dieses Buch wirklich vorzubestellen, dass du es vielleicht auch wirklich tust und dass ich da diese 100er-Regel an dieser Stelle brechen kann. Aber da muss man einfach sich nicht scheuen, du musst auch immer davon ausgehen, die meisten kriegen es gar nicht mit. Du kannst es auch noch so oft, auch da trifft wieder die 100er-Regel, wenn du 100 Posts machst, hat die wahrscheinlich auch nur keine Ahnung, einen Bruchteil deiner Follower tatsächlich auch gesehen. Und so ist es eigentlich die ganze Zeit. Also schäm dich nicht, du hast viel Arbeit in so ein Werk gesteckt, also bewirb es auch, erzähl allen davon, ich tue es auch. Mein Buch heißt Der Zoo der unsichtbaren Tiere, ist ein Kinderroman für Kinder ab 9 und du kannst es schon jetzt überall vorbestellen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mit einer vollkommen anderen Folge. Ich verspreche es, da werde ich mit Sicherheit weniger reden. Bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei.
Danke, dass du bei der Neurotainment Show dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung und einen netten Kommentar da und teile diese Episode mit anderen Menschen. Abonnieren nicht vergessen und schau gerne auch in die Shownotes für weitere Informationen. Mehr kreativen Input, Neurotainment-Mail, Infos zu Live-Shows, Verlosungen und dem exklusiven Neurotainment-Club findest du auf neurotainmentshow.de.